Wir befinden uns bei der Mishnah 2 Masachet Ketubot. Wir sind im zweiten Kapitel, Perek Bet, in der 9. Mishnah, Mishnah Tet. Haisha shenech besha bidei goyim, eine Frau, die gefangen genommen wurde durch Nichtjuden, alidei Mammon, aufgrund einer Schuld, ja, die sie bei diesen konkreten Nichtjuden hatte, sie oder ihr Mann, und die Frau wurde dann quasi wie ein Pfand einbehalten und wurde dort gefangen genommen. Muteret de Baala, die darf wieder, nachdem sie dann freigekommen ist, die Schuld quasi beglichen wurde, sie freigekommen, die darf wieder zu ihrem Ehemann zurückkommen, selbst wenn er ein Kohen ist. Das bedeutet, wir gehen nicht davon aus, dass es hierbei zu einem Geschlechtsverkehr gekommen ist, denn die Nichtjuden sozusagen, sie werden auf sie Acht geben, denn sie wollen ja im Endeffekt, sie wollen ja die vereinbarte Summe auch bekommen, und wenn der Frau irgendetwas geschehen würde oder sie quasi über die Maßen her eben es zum Beispiel eben auch dann zu einer Vergewaltigung kommen würde, dann würden sie vermutlich vielleicht auch nicht diese Summe bekommen in diesem Eintausch, die sie ja gerne möchten. Das ist allerdings nur der Fall, wenn der Staat Israel bzw. wenn es eine jüdische Selbstbestimmung vielleicht so in diesem Ort oder in diesem Land gibt, sodass es quasi auch Furcht und Achtung gibt vor ihnen. Wenn es allerdings so ist, dass das in einer Gemeinde oder in einem Ort oder in einem Land passiert, wo Nichtjuden das Sagen haben und wo sozusagen die jüdische Meinung nicht wirklich zählt, dann selbst wenn es um rein Monetäres geht, müssen wir davon ausgehen, weil sozusagen es also auch hier keine entsprechenden Repressalien geben würde gegen diese Geiselnehmer, dass es auch in so einem Fall, auch wenn es sozusagen nur um das Monetäre geht, dass sie dann auch wohl vergewaltigt wäre, und dann darf sie nicht zu ihrem Ehemann zurückgehen, wenn das ein Kohen ist. Alle denen verschott, allerdings wenn es darum geht, dass man ihr eine Todesstrafe angehängt hat, dann Asurade Bala. Wenn sie freikommt, dann darf sie nicht mehr zu ihrem Ehemann zurückkehren, selbst wenn dieser Ehemann ein Israel ist, selbst wenn er ein Nicht-Kohen ist. Denn wir müssen davon ausgehen, dass sie in dieser Situation alles tun wird, nur um dem Tod zu entrinnen. Und das bedeutet, selbst wenn es hierbei als Bestechung zum Geschlechtsverkehr kommt. Und es handelt sich dann hierbei nicht um eine Vergewaltigung, sondern um einen Geschlechtsverkehr, der auf Initiative vielleicht von der Frau passiert ist. Das würde dann, das geht dann dass das sozusagen auch in einer bestimmten Form, es ist schwierig, das dann so zu benennen, aber in einer bestimmten Form auch in ihrem Interesse auch ist, beziehungsweise ist so passiert, dass sie das eben auch möchte. Natürlich möchte, damit sie freigelassen wird. Aber weil es ein bestimmtes Einverständnis gibt von der Frau, heißt es, dass sie dann quasi außerehelichen Geschlechtsverkehr hatte und sie darf dann nicht mehr zu ihrem Ehemann zurückkehren. Sie muss sich dann scheiden lassen von ihm. Nächster Fall. Irsche Kvashar Karkom, eine Stadt, die belagert wurde von Nichtjuden. Also sie haben die Stadt, Nichtjuden haben eine bestimmte Stadt angegriffen und dann eben auch belagert. Kol Kohanot Shnim Tzu Betocha, alle Frauen, die mit Kohanim verheiratet sind, die sich in dieser Stadt befinden, Psulot, dürfen nicht mehr zu ihren Ehemännern, zu den Kohanim zurückkehren, aus der Gefahr hinaus. Ist sozusagen der Feind ist in unmittelbarer Nähe und es liegt nahe, dass sie da von diesen nichtjüdischen Feinden vergewaltigt wurden, und in so eine Vergewaltigung, selbst eben wenn es überhaupt nicht im Sinne der Frauen passiert, bei Kohanim ist es so, dass Kohanim die dann nicht mehr heiraten dürfen, weil sie den Status einer sogenannten Sona dann bekämen. Wenn es allerdings Zeugen gibt, auf Philo Evet, und diese Zeugen sind dann, selbst wenn es ein Knecht ist oder auch Philo Shifra oder auch eine Magd, und die beiden dürfen normalerweise keine Zeugenaussage tätigen, aber selbst wenn von diesen es eine Zeugenaussage gibt, dass sie nicht vergewaltigt wurde, eine konkrete Frau oder bestimmte Frauen aus dieser Stadt Harael und Nemanim, dann glaubt man ihnen und dann können sie auch tatsächlich dann zu ihren Ehemännern, den Kohanim, zurückkehren. Dasselbe gilt auch für jede andere, quasi auch gefangen genommene Frau. Auch hier gilt es, dass selbst ein Knecht und selbst eine Magd, die eben normalerweise hier keine Zeugenaussage machen können, dass die, dass das hier sehr wohl gültig ist und dass sie aufgrund dessen dann auch zurückkehren können zu ihren Männern. Das gilt allerdings nicht für Mägde, die das für deren Herrinnen aussagen, weil es hier ein bestimmtes Näheverhältnis gibt und dass wir glauben, dass es aufgrund dieses Näheverhältnisses sie das aussagen wird und nicht, weil es tatsächlich so passiert ist. Wer erinnert am Neman, alle der Zmo, aber ein Mensch kann das nicht über sich selbst aussagen. Also eine Frau kann nicht über sich selbst aussagen. Ich wurde allerdings in so einer Situation nicht vergewaltigt und es kam nicht zu einem Geschlechtsverkehr. Und auch ein Mann kann nicht über seine eigene Frau, kann es ebenso nicht aussagen, denn es gilt das Prinzip, Verzeihung, Ishto ke gufo, die Frau wird angesehen so wie der eigene Körper. Er wird sozusagen vielleicht auch hier ebenso aus Eigeninteresse vielleicht schauen, dass er möglichst mit seiner Frau dann wieder zusammen sein kann und würde das dann vielleicht eben aussagen, obwohl es vielleicht gar nicht der Fall gewesen wäre. Das heißt, von denen gilt so eine Zeugenaussage nicht. Amar Rabbi Zechariah und Ben Hakatzav, jetzt kommt eine Zeugenaussage von Rabbi Zechariah Ben Hakatzav, Hamar Onase, ja, er sagte, ich schwöre beim Beit HaMikdash, Lo Zaza Yada mitoch Yadi Mishash Nechnasu Goim Yerushalayim. Es war eine Begebenheit in Jerusalem, als die Stadt belagert wurde von Nichtjuden. Und er hat gesagt, meine Hand ist nicht von der Hand meiner Frau gewichen, ab dem Zeitpunkt, wo die Nichtjuden in die Stadt Jerusalem eingefallen sind, Va'adji Yatzau, und so lange, bis sie auch wieder aus der Stadt heraus sind. Das heißt, ich war die ganze Zeit mit meiner Frau zusammen und ich kann bezeugen und ich schwöre sogar beim Beit HaMikdash, das ist zweierlei. Und er war auch ein großer Talmid Chacham, er war ein großer Gelehrter, auch dieser Rabbi Zechariah ben Hakatzav. Und trotzdem, auch wenn er das jetzt hier in so einer strengen Form hier unterstreicht, ist es so, Amulon, dass die Weisen ihm sagten, Ein Adam Meid Alideatzmo, ein Mensch kann nicht für sich selbst aussagen, beziehungsweise für seine eigene Frau aussagen. Das Prinzip, das die Mishnah ja vorhin festgelegt hat, das gilt, da gibt es keine Protektion, das gilt für jedermann und selbst wenn man so ein großer Gelehrter ist und selbst wenn man es so drastisch formuliert wie ein solcher Schwur und wenn man das eben sagt, man sei gar nicht von den Gewichten, es ist, da gilt trotzdem das Prinzip, was wir vorhin kennengelernt haben. Da gibt es keine Ausnahmen, Verzeihung, dass ein Mensch nicht über sich selbst, was das betrifft, eine Zeugenaussage tätigen kann. Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechet Ketubot. Wir sind im zweiten Kapitel Perek Bet in der 10. Mishnah, Mishnah Yud. Das ist die letzte Mishnah in unserem Kapitel. Ve'elu ne'emanin le'ha'ed. Folgende Personen können ausnahmsweise, nehmen wir deren Zeugenaussage an, und sie dürfen entsprechend aussagen, begodlan, wenn sie bereits volljährig sind, mascher ube kotnan, wenn die Begebenheit sich zugetragen hat, als sie selbst noch nicht volljährig waren, als sie selbst noch jung waren. Das bedeutet, normalerweise ist es so, wenn man in einem Zustand etwas wahrgenommen hat, in dem man allerdings in diesem Zustand keine Zeugenaussage machen konnte, weil es vielleicht ein Naheverhältnis gab mit der anderen Partei, weil man vielleicht selbst noch zu jung war und noch keine Zeugenaussage tätigen kann, selbst wenn nachher zum Beispiel dieses Naheverhältnis nicht mehr da sein sollte, weil man sich vielleicht geschieden hat, jemand gestorben ist, wie auch immer, oder auch, weil man einfach dann später erwachsen geworden ist und dann berichtet man, als ich noch jung war, habe ich etwas gesehen, jetzt bin ich schon alt genug, jetzt kann ich jetzt bezeugen, das meint das eben Begodlan, jetzt kann ich jetzt bezeugen, aber ich bezeuge etwas, was ich als Kind gesehen habe, normalerweise glaubt man das nicht. Jetzt allerdings, hier werden Ausnahmeregelungen hier festgesetzt, nämlich die folgenden. Ne'eman Adam Lomar, einem Mensch kann vertraut werden, wenn er sagt, Zek Tav Yado Shel Abba, dies ist die Unterschrift, die Handschrift von meinem Vater. Und ich habe gesehen, wie er einen bestimmten Vertrag unterschrieben hat. Ich selbst war aber noch jung, ich, der Zeuge, war aber noch jung. Oder auch Sekta Viadoshel Rabbi, das ist die Handschrift von meinem Lehrer. Sekta Viadoshel Achi, oder das ist die Handschrift, die Unterschrift von meinem Bruder. All das, also bezeugt man auf einem Star, auf einer Urkunde, einer Verkaufsurkunde vielleicht. Und es ist jetzt so, dass das sind zwei Parteien. Und die eine Partei sagt, ich glaube gar nicht, dieser Vertrag oder diese Urkunde, die ist ja gefälscht. Jetzt holt man sich wieder diejenigen, jetzt holt man sich jemanden, der schaut, dass er die Unterschriften, die dort die Zeugen geleistet haben, dass er die bestätigt. Wir hatten diese Fälle ja auch schon in unserem Mishnah. Jetzt ist eine dieser zwei Parteien wichtig ist, die andere Partei muss ein hundertprozentig richtiger Zeuge sein. Das heißt auch alt genug sein, um sozusagen zur Zeit der Unterschrift bereits volljährig gewesen sein, um das zu bezeugen. Aber der andere Zeuge, selbst wenn er zur Zeit, als die Unterschrift geleistet wurde, er hat das zwar gesehen, aber er war zu jung. Hier ausnahmsweise kann er sagen, jetzt bin ich alt genug, ich bezeuge etwas, was ich gesehen habe, als ich jung war, das ist die Unterschrift von meinem Vater, meinem Lehrer oder meinem Bruder, dann nehmen wir das an. Die Begründung dafür ist, warum das hier ausnahmsweise geht, ist, dass diese Bestätigung dieser Unterschrift eigentlich nicht notwendig ist von der Tora her. Das ist etwas, was mit der Rabbanan von den Weisen her aus ist, weil an und für sich, wenn ein Vertrag unterschrieben ist, das ist das eigentlich schon ausreichend. Wir brauchen jetzt nicht noch etwas, was diese Unterschriften quasi wie der Apostille jetzt hier bestätigt. Weil es eher etwas hier ist, was die Weisen gesagt haben, dass man machen soll, kann man hier ausnahmsweise auch so einen Zeugen auch zulassen hier. Oder auch in einem anderen Fall, Zachuraiti biflonit, sheyatzta behinuma veroshapahua. Wir haben diesen Fall schon gehabt. Jemand sagt, ich selber war noch ein Kind, als ich jene Frau geheiratet habe, aber ich erinnere mich, dass sie von ihrem Vatershaus rausgegangen ist mit einem Schleier und die Haare waren offen getragen. Das bedeutet, so war die Art, als so wie Jungfrauen ausgegangen sind, bevor sie geheiratet haben. Das bedeutet, er bezeugt hierbei, dass diese eine Frau eine Jungfrau ist. Vielleicht kommt es jetzt mittlerweile zu einer Scheidung und die Frage ist, wie viel Geld ist hier nun vorgesehen, wenn es vielleicht keine Ktuba geben sollte. Wir haben so einen Fall schon gehabt. Und wenn jetzt hier ein Zeuge, sozusagen muss ein 100% korrekter Zeuge sein, aber alt genug gewesen sein, aber der andere Zeuge kann einer sein, der sogar zu jung gewesen ist, jetzt aber schon alt genug ist und es bezeugen kann. Warum? Weil hier die meisten Frauen, die geheiratet haben, Jungfrauen waren und das sozusagen, man kann jetzt schon auch nach der Mehrheit gehen. Und wenn man jetzt aber auch noch eine Zeugenaussage von einem damals Kind gewesen ist, dann kann man das hier auch zulassen. Oder auch, Veshehaya ish ploni yotzei mebeit hasefer litbol le'echol batruma. Jemand sagt aus über einen Klassenkollegen vielleicht oder den Schulkollegen, der, man sagt, dieser eine Mensch, der ist immer rausgegangen von der Schule, hat vielleicht eine Befreiung gehabt vom Unterricht dann, litt bol, um sich in einer Mikwe, in einem Ritualbad unterzutauchen, lechol betruma, um danach die Truma, diese rituelle Nahrung, die nur Kohanim essen dürfen, zu essen. Was sagt das aus? Es sagt aus, dass dieser jene Bub wohl, der jetzt wahrscheinlich auch erwachsen ist, dass der ein Kohen ist. Also eine Bestätigung, dass diese Person ein Kohen ist. Und auch hier reicht es sozusagen, wenn man aus seiner Kindheit in seine Kindheitserinnerungen wühlt. Damals war man noch nicht alt genug, eine Zeugenaussage zu machen. Jetzt ist man schon alt genug. Und das kann man auch so machen. Das erlaubt es, dass man diesem Kohen, dieser Person, aufgrund dieser Zeugenaussage ihm Truma der Rabbanan geben kann. Es gibt Truma, die wir kennen, das ist eben diese entsprechende Abgabe von allem, was in Israel wächst. Die erste Abgabe, das bekommt der Kohen, ein bestimmtes Maß. Jetzt gibt es aber auch, das ist von der Tora aus her so vorgesehen, es gibt aber auch Truma mit der Rabbanan. Von der Tora aus her eigentlich nicht vorgesehen, dass man hier Truma gibt, aber die Weise haben gesagt, dass man auch davon Truma gibt, wie zum Beispiel von einem Baum, der nicht direkt mit dem Boden verbunden ist, sondern der in einem Topf aufwächst, das heißt, er ist nicht mit dem Boden verbunden. Eigentlich gibt man davon keine Truma. Die Weisen sagen, man soll auch davon Truma geben. Das heißt, diese Truma ist mit der Rabbanan, die man dann gibt. Und deswegen können wir uns auf die Zeugenaussage hier, wir sprechen ja eben hier alles mit der Rabbanan, von auf dem Status, den die Weisen bestimmt haben, kann man das dann ihm geben. In dem Fall im Übrigen braucht man nicht noch einen weiteren Zeugen dafür. Es reicht, ist es das dann auch schon ausreichend. Außerdem, Veshehaya Cholek Imanu Alagoren, und man sagt aus über jemanden anderen, dass er mit uns gemeinsam die Truma ausgehändigt bekommen hat, Alagoren, auf dem Dreschplatz, dem Platz, wo das Getreide wurde gesammelt und dann, als es gedroschen wurde und schön zu einem Haufen gegeben wurde, dann ab diesem Zeitpunkt muss man die Trumot und Masot, muss man die rituellen Abgaben von Erträgen aus Eretz Israel, muss man dann auch schon geben. Das heißt, an diesem Ort, dieser Dreschplatz, dort hat man sich getroffen, dort haben sich dann die Landwirte, waren dort, also die Besitzer von diesem Getreide, haben dann getroffen auf die Kohanim und Levim, denen sie diese Abgaben geben musste. Und jemand sagt jetzt aus, ich bezeuge, dass ich selber, ich bin ein Kohen, mit mir kam noch ein anderer und über den sage ich aus, der war immer mit uns, der hat immer auch seinen Anteil bekommen. Das heißt, auch hier sagt man über jemanden anderen aus, dass das ebenso ein Kohen war und ist. Auch hier darf man ihm dann aufgrund dessen Trumami der Rabbanan geben, so wie ich vorhin auch gesagt habe. Oder auch man glaubt eine Person, die sagt, wir ad kan hainu bein be Shabbat. Nein, noch davor etwas. Wer makoma se beta pras. Dieser Ort hier, bis zu diesem Ort, verläuft ein beta pras. Ein beta pras hat nichts mit einem Preis zu tun, wie das vielleicht nahegelegt wird, sondern ein beta pras ist ein Ort, an dem es man weiß, da wurde jemand begraben in einem Feld, und aber dieses Feld wurde umgepflügt. Jetzt weiß man nicht, bis zu welcher Stelle ein Tote und auch Teile eines Toten, also Knochenteile zum Beispiel, in der Größe von einem Gerstenkorn, machen noch rituell unrein, wenn man dieses Gerstenkorn, große Stück Knochen zum Beispiel, berührt oder es bewegt. Die Befürchtung ist, man ist da mit einem Pflug reingegangen. Jetzt weiß man nicht mehr genau, bis wohin hat dieser Pflug die einzelnen Knochenteile noch verteilt. Deswegen gilt das Prinzip, dass 100 Amar, 100 Ellen von diesem Grab im Radius rund um dieses Grab herum, gilt dieses Feld als Beit HaPras, und wer dort hineingeht, wird rituell verunreinigt. Und das bedeutet auf der anderen Seite, Kohanim dürfen sich ja nicht rituell verunreinigen mit dieser Tumat Met, mit dieser ganz strengen Form von rituellen Unreinheit. Insofern kann jemand auch bezeugen und sagen, jetzt nicht nur Kohanim, aber auch andere, wenn es jetzt um die rituelle Reinheit, Unreinheit geht, jemand kann sagen, bis zu diesem Ort, ich erinnere mich als Kind, hier beginnt zum Beispiel ein Beit HaPras. Die Tumat, die rituelle Unreinheit von seinem Beit HaPras, weil wir ja nicht genau gewiss wissen oder fix wissen, wo jetzt genau sich der Teil befindet, ist, also nicht unbedingt vielleicht deswegen, aber das ist mit der Rabbanan ebenso, und auch deswegen können wir hier auf diese Zeugenaussage hier uns verlassen, selbst wenn die Person damals noch jung war, als sie das festgestellt hat, jetzt ist sie alt genug, jetzt können wir diesbezüglich glauben, es braucht nicht einen weiteren Zeugen damit. Außerdem, wir ad kana hinu bein be Shabbat, auch jemand sagt aus einer Kindheitserinnerung, bis zu diesem Ort, bis zu diesem Stein, bis zu diesem Baum, wo auch immer, man identifiziert eine Grenze des Trum Shabbat. Der Trum Shabbat ist die Grenze, wie weit man am Shabbat überhaupt gehen darf, nicht nur etwas mit sich tragen darf, das hat damit nichts zu tun. Am Shabbat darf man nur 2000 Ellen außerhalb des Wohngebietes herausgehen. Und wo diese Grenze jetzt genau ist, da kann man ebenso einer Person vertrauen, wenn sie das sagt, wenn sie das selbst aus ihrer Kindheitserinnerung sich erinnern kann, solange sie jetzt alt genug ist, um das auszusagen. Dieses Verbot, weiter als das herauszugehen, ist ein Verbot mit der Rabbanan von den Weisen aus, und deswegen können wir auch hier auf diese Zeugenaussage uns hier verlassen. Allerdings, aber eine Damne Man Lomar, eine Person kann nicht geglaubt werden, wenn sie sagt, der Reali Floni Bamakom Haseh, wenn wir jetzt ein Feld haben, das jemandem gehört, und jetzt plötzlich kommt jemand daher, der hier behauptet, dass sein Freund oder eine bestimmte Person, ich erinnere mich, dass eine bestimmte Person, als Kind erinnere ich mich, eine bestimmte Person konnte durch dieses Feld eines anderen, ist immer wieder durchgegangen, um zu seinem Feld oder zu seinem Weingarten zu kommen. Es ist nämlich so, dass wenn es zwei koschere Zeugen gibt, die das bezeugen, dass jemand das gemacht hat und jemand diesen Brauch hatte, durch ein fremdes Feld durchzugehen, um zu seinem Feld zu kommen, über 3 Jahre lang, dann gilt das, und sozusagen der Besitzer vom Feld, wo er durchgegangen ist, hat es nie irgendwie beanstandet, dann gilt das ja als eine Chazaka und er kann diesen Weg benutzen. Aber natürlich, wenn das hier mit seiner Einzelzeugenaussage sagt, noch dazu von jemandem, der hierbei jung war, dann ist das ja hier, und wenn wir sagen, das gilt sofort, das hat ja für den anderen Feldbesitzer, durch den dieser Einzelweg verläuft, ist das ja ein finanzielles Einbußen. Er kann ja dann dort nicht sehen, weil der andere, der rennt ihm ja immer über das Saatgut, der rennt ihm ja immer über das, was dort angebaut ist. Das heißt, weil das hier mit einem finanziellen Einbußen zu tun hat, da glauben wir dem nicht. Ja, und da brauchen wir eine vollständige Zeugenaussage. Also selbst wenn es zwei Zeugen gibt und der andere Zeuge ist ein vollständig ordentlicher Zeuge, der war alt genug und der andere ist ein Junge, geht nicht. Wir brauchen zwei vollständige Zeugen. Außerdem auch aus demselben Grund, Ma'amadu Mispeda, ja, Leflone ba Makomase, Ma'amadu Mispeda, das ist, wenn man einen Leichnam hin zum Grabplatz, zum Ort der die Levaya ist ja eigentlich die Begleitung, quasi begleitet hat. Den Leichnam ist man an 7 Stationen stehen geblieben, hat sich dort hingesetzt und hat dann dort geweint und ihn betrauert, den Toten. Das ist das eine. Und das andere ist Misbet, ein Platz, wo man jemanden den Nachruf gesagt hat, auf einem bestimmten Platz. Und wenn dieser Platz, wo man diese Station hatte oder wo man den Nachruf gehalten hat, wenn das am Gebiet ist von jemandem anderen, dann kann man das auch jetzt nicht durch die Zeugenaussage von quasi eine minderwertige, sage ich einmal, Zeugenaussage hier geltend machen, weil auch hier, wenn wir sagen, das ist dessen Platz und er kann das hier auch benutzen, hier immer als Trauerplatz sozusagen, dann hat das hier jetzt auch mit finanziellen Einbußen für den Feldbesitzer hier mit zu tun und deswegen, gilt das hier ebenso nicht und wir brauchen vielmehr hier eine vollständige, richtige Zeugenaussage in diesem Fall.